Guten Morgen. Mein Thema für heute, wer kennt es noch? What would Jesus do? Hat jemand so ein Armband noch? Ist gefühlt ein halbes Leben her, ne? Ihr habt was? Klasse. Ihr seid vorhin durch die Kontrolle gerutscht. Ich habe nämlich den Leuten beim Begrüßungsdienst gesagt, guckt mal, wer so eins hat. Okay, also ist gefühlt 20 Jahre her, dass diese Dinger aufkamen, diese Armbänder. Und ich habe einfach in der Vorbereitung meiner Predigt, da fiel mir diese Armbänder wieder ein. Was würde Jesus tun? Vor etwa 3 Wochen wurde ein Wort an uns als Gemeinde gerichtet. Joe hat in seiner letzten Predigt darauf Bezug genommen. Die Kernaussage war, dieser Ort soll einer der barmherzigsten Orte in Braunschweig werden. Nun, vielleicht bist du heute als Gast hier. Vielleicht fühlst du dich nicht so zugehörig zu dieser Gemeinde. Das macht nichts, denn barmherzig zu sein, das ist eine Aufforderung, die uns allen gilt. In Lukas 6, Vers 36 steht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also dieses Thema bewegte mich. Was heißt Barmherzigkeit? Was bedeutet das? Natürlich kenne ich das Wort, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Vorstellung von Barmherzigkeit, von barmherzig sein, die war etwas schwammig, nicht wirklich griffig. Mir reichte meine eigene Deutung jedenfalls nicht aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieser Begriff kommt ja im modernen Sprachgebrauch kaum noch vor. Ja, natürlich, wir kennen Menschen, die Gutes tun, die sich Notleidenden annehmen. Aber jetzt sind wir hier gemeint. Barmherzigkeit. Nicht nur im Einzelfall, sondern grundlegend. Das ist doch ein ziemlich hoher Anspruch, oder? Wenn solch ein Wort an uns als Gemeinde gerichtet wird, und ich gehe davon aus, dass dieser Eindruck wirklich prophetisch war, dann will ich genau wissen, was von mir, was von uns als Gemeinde erwartet wird. Was will Gott von uns? Barmherzigkeit. Eine Definition. Barmherzigkeit gilt als eine der Haupttugenden aller großen Religionen. Wer barmherzig ist, öffnet sein Herz für die Not eines Menschen und nimmt sich dieser Not in allen Belangen an. Nicht nur mitfühlend, sondern auch ganz praktisch helfend. Das sagt kurz gefasst Wikipedia dazu. Aber wir wollen ja mit den biblischen Aussagen zu diesem Thema uns befassen. Und da, finde ich, wird es weit interessanter. Ich habe mir die hebräische Bedeutung angeguckt. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit oder Erbarmen ist Rahamim. Es bedeutet auch Inneres oder Eingeweide und ist abgeleitet von Raham. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nicht, dass ich hier vom Aasgeier rede. Das ist ein ganz ähnliches Wort. Also bitte habt Rücksicht, wenn ihr dessen mächtig seid. Ja, also, es bedeutet sich erbarmen und bedeutet das Innere des Menschen. Und zwar das Innere des Menschen verbunden mit den Empfindungen des Mitleids. Es ist also sozusagen die weiche Seite des Wesens des Menschen. Also Raham wiederum kommt von Rehem und das bedeutet Mutterschoß. Finde ich total interessant. Rehem steht für die liebevolle, schützende, helfende Zuwendung einer Mutter oder die lebensfördernde, verantwortliche Fürsorge eines Vaters. Besonders oft werden diese Eigenschaften Gott selber zugeschrieben. Er ist der Erbarmer. Oft steht die Barmherzigkeit Gottes in enger Verbindung mit seiner Gnade und Vergebung. Und so ergibt sich über diese Worterklärung folgende Definition. Sie steht schon dort. Barmherzigkeit ist die liebevolle, schützende, helfende Zuwendung und die lebensfördernde, verantwortliche Fürsorge. Damit kann ich was anfangen. Ein Vers aus Micha 6, Vers 8. Es wurde dir, Mensch, doch längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Ja, das hört sich doch ganz einfach an, ne? Aber ist das so leicht umzusetzen? Mir ist wichtig, dass wir dieses alte Wort Barmherzigkeit, dass wir das mit Leben füllen. Denn wir dürfen Barmherzigkeit nicht mit etwas anderem verwechseln. Toleranz. Toleranz, dieser Begriff, der ist doch ziemlich modern, oder? Überall ist von Toleranz die Rede. Oder auch von Intoleranz. Wehe, du bist gegen irgendwas oder irgendwen. Nicht tolerant zu sein, das stempelt dich ganz schnell zum Außenseiter. Damit gehörst du zu einem fundamentalistischen Klientel. Damit bist du irgendwie verdächtig. Aber was genau ist denn jetzt Toleranz? Dieser Begriff hat seine Wurzeln im lateinischen Wort tolerare und steht für erdulden oder ertragen. Toleranz oder auch Duldsamkeit, das bedeutet, ich lasse Überzeugungen oder Handlungsweisen und Sitten anderer gleichbedeutend meiner eigenen zu. Im Laufe der Zeit hat sich der Toleranzbegriff aber gewandelt. Vom reinen Dulden kam es zu einer gleichberechtigten Anerkennung. Eine weitere Steigerung ist dann die Akzeptanz. Eine Akzeptanz ist eine gutheißende, eine befürwortende Haltung. Und ihr seht, das ist eine Steigerung. An dieser Veränderung und Weiterentwicklung, da sehen wir schon, so modern kann der Begriff Toleranz gar nicht sein. Und in Wirklichkeit ist er auch ziemlich alt. Ganz anders, als dieser Begriff heute gebraucht wird, bezog er sich früher nämlich nur auf den Glauben. Der erste Toleranzedikt, das stammt aus der Zeit des babylonischen Exils. 538 vor Christus. So alt. Es war das Edikt des Kyros. Es erlaubte den Israeliten die Heimkehr. Dann gab es zum Beispiel 400 Jahre nach Christus weitere Toleranzedikte während der Zeit des Römischen Reiches. Die Römer erlaubten in den Ländern, die sie eingenommen hatten, dass die Leute ihrer Religion weiter leben durften, wenn sie auch den Kaiser anbeteten. Die Christen waren von diesem Toleranzedikt der Römer ausgenommen, denn die Christen weigerten sich, den Kaiser anzubeten. Und deswegen wurden die Christen im Römischen Reich ihres Glaubens willen verfolgt, gefoltert und hingerichtet. Grundsätzlich muss man also sagen, dass in der westlichen Kultur die Idee der Toleranz ein einigermaßen friedliches Zusammenleben ermöglicht hat. Unterschiedliche Glaubensrichtungen wurden toleriert. Und letztendlich entwickelte sich daraus die hochgeachtete Religionsfreiheit. Der Gedanke der Toleranz gehört neben Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit auch zu den Prinzipien des Humanismus. In der Philosophie geht man noch einen Schritt weiter. Hier wird die Toleranzidee zu einer Toleranzforderung. Und das wird für uns Christen wirklich schwierig. Nämlich eine Toleranzforderung aufgrund des christlichen Liebesgebots. Und das ist ein Trugschluss. Hier wird aus dem Gebot, einander zu lieben, quasi ein Blankoscheck gemacht. Nach dem Motto, alles ist gleichbedeutend gut, egal was ich mache, denke, tue, denn du musst mich ja sowieso lieben. Ja, Jesus hat uns geboten, einander zu lieben, sogar unsere Feinde zu lieben. Aber nicht, dass wir die Sünde gutheißen. Das hat auch nichts mit christlicher Barmherzigkeit zu tun. Von Jesus heißt es, es jammerte ihn, wenn er das Volk sah, weil sie keinen Hirten hatten. Da geht es nicht einmal um Not und Elend. Da geht es schlicht und einfach um die Errettung von ihrer Schuld. Doch inzwischen hat sich dieser Toleranzbegriff längst nicht nur in Glaubensfragen etabliert, sondern ja auch für alles andere wird er angewandt. Du musst das Lebensrecht von Tieren genauso tolerieren wie von Menschen, auch wenn ein Hund gerade 2 Menschen totgebissen hat. Und auch, dass jedes Jahr in Deutschland 200.000 Ungeborene getötet werden, sollen wir tolerieren. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Wir müssen uns Intoleranz vorwerfen, wenn wir keine Moschee mit Minarett haben wollen, obwohl doch der Islam inzwischen zu Deutschland gehört. Und ich erntete mehr als Kopfschütteln und verständnislose Blicke, als ich es ablehnte, für die Hochzeit 2 Männer ein Ringkissen zu nähen. Sie seien doch schließlich Kunden in meinem Laden. Es gäbe viele Beispiele und ich bin sicher, jeder von euch könnte irgendetwas anfügen. Noch einmal die Definition in Kurzform. Barmherzigkeit ist die liebevolle, schützende, helfende Zuwendung und die lebensfördernde, verantwortliche Fürsorge. Toleranz bedeutet, ich lasse Überzeugungen und Handlungsweisen anderer gleichbedeutend meiner eigenen zu. Der Unterschied zwischen diesen beiden zunächst einmal ähnlich wirkenden Haltungen ist doch ziemlich groß. Und ich denke, er wird für uns als Gemeinde wichtig sein. Jesus lebte Barmherzigkeit, aber er war nicht tolerant. Lasst uns mal einige Begebenheiten anschauen. Was hat Jesus getan? Wie hat er sich verhalten? Als Jesus den Zöllner Matthäus als Jünger beruft, das war den Pharisäern wirklich ein Dorn im Auge. Jesus saß mit den Jüngern zusammen und mit einigen Zöllnern und anderen Sündern beim Essen. Was denkt sich Jesus eigentlich dabei? Unmöglich. Aufgebracht stellen die Pharisäer ihn zur Rede. Und was antwortet Jesus? Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus beruft sich hier auf eine Stelle aus Hosea 6, Vers 6. Die Pharisäer betonten stets die zeremoniellen Aspekte des Gesetzes. Opfer zu bringen, das war ihnen viel wichtiger als Barmherzigkeit. Im Grunde genommen schauten sie auf andere herab. Sie waren selbstgerecht und sicherlich in vielen Fällen auch herzlos. Jesus hingegen, er will, dass alle Menschen errettet werden. Alle sollen die Möglichkeit bekommen zu Buße und Umkehr. Denn für alle ist Jesus auf diese Welt gekommen. Er ist der Heiland, er ist der Messias, er ist der Erretter, der Erlöser. Oder nehmen wir Jesu Gespräch mit der Frau am Brunnen. Ihr könnt es im Johannesevangelium im 4. Kapitel nachlesen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf der Durchreise. Sie kommen in ein Dorf in Samaria. Und während die Jünger sich um das Essen kümmern, setzt Jesus sich an den Brunnen. Es ist Mittagszeit. Es kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und da Jesus durstig ist, bittet er sie, ihm Wasser zu geben. Das ist normalerweise nicht die Zeit, zum Brunnen zu gehen, mittags in der Hitze. Und dann schleppt man den schweren Krug nach Hause. Die Frau wollte wahrscheinlich lieber nicht gesehen werden. Sie wollte niemanden treffen, obwohl doch am Dorfbrunnen die neuesten Neuigkeiten ausgetauscht werden. Doch nun sitzt Jesus dort. Und er spricht sie auch noch an. Jesus als Jude würde normalerweise eine samaritische Frau gar nicht ansprechen. Aber damit hat er ihr Interesse geweckt. Im Verlauf des Gesprächs geschickt redet Jesus von lebendigem Wasser. Während die Frau an ganz normales Wasser denkt, bittet er die Frau, ihren Mann herbeizurufen. Warum? Jesus weiß längst, dass diese Frau ein moralisch verdorbenes Leben führt. Aber sie muss es erst zugeben, sonst kann sie gar nicht errettet werden. Doch Jesus will sein Wissen, seine Erkenntnis nicht dazu benutzen, diese Frau zu beschämen. Sie soll es selber zugeben. Zunächst versucht sie, diese Tatsache noch zu umschreiben, zu vertuschen, indem sie sagt, sie habe keinen Mann. Und dann kann Jesus einhaken. Du hast recht, du hast keinen Mann. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Und davor hast du 5 andere gehabt. Die Samariterin erkennt, der sie hier um Wasser bittet, das ist gar kein normaler Wanderer. Der kennt ihr ganzes Leben. Am Ende kommt nicht nur diese Frau zum Glauben an den einzigen wahren Gott, sondern viele weitere Dorfbewohner auch. Jesus hat sich weder durch die Herkunft der Frau noch durch ihre sündige Vergangenheit davon abhalten lassen. Er geht ganz behutsam auf sie zu, nimmt sie an. Und obwohl sie so beschämt ist, dass sie ihren Mitmenschen im Dorf aus dem Weg geht, er nimmt sie barmherzig an, aber er toleriert ihre Sünde nicht. Ganz anders ging es im Tempel zu. In Johannes 2 können wir davon lesen. Kurz bevor die Juden ihr Passa Pfingstfest feiern, geht Jesus nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels findet er Händler, die ihre Rinder, Schafe, Tauben zum Verkauf anbieten. Geldwechsler, die an den Tischen sitzen. Er macht sich aus Stricken eine Peitsche und treibt sie samt ihren ganzen Tieren aus dem Tempelbezirk raus. Er schüttet das Geld der Wechsler auf den Boden, kippt ihre Tische um, befiehlt, schafft alles aus dem Weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Räuberhöhle. Dieser zornige Ausbruch. Das passt doch irgendwie gar nicht zu dem sonst so sanften Jesus, oder? Warum tut er das? Jesus ist doch nicht zum ersten Mal im Tempel. Dass zum Passafest die Händler dort ihre Stände aufbauen und Opfertiere verkaufen, dass Geldwechsler da sind, das wird doch schon immer so gewesen sein. Und es ist doch eigentlich auch ganz praktisch, oder? Ich meine, die Leute kommen aus dem ganzen Land dahin und es ist doch gut, wenn die dort ihre Opfertiere kaufen können, wenn die ihr Geld wechseln können. Ist doch eine praktische Sache. Die Tempelsteuer muss in jüdischem Geld bezahlt werden. Ist doch praktisch, die können ihr Geld da wechseln und direkt in den Opferstock tun. Warum reagiert Jesus derart heftig? Warum toleriert er diese Händler nicht? Sogar die frommen Juden und die Pharisäer stören sich nicht daran. Tja, praktisch ist dieses Markttreiben vielleicht. Aber es ist alles andere als richtig. Es ist das Haus Gottes, der Ort der Begegnung, der Anbetung und kein Basar. Mit 12 Jahren war Jesus zum ersten Mal im Tempel gewesen, im Haus seines Vaters, wie er es nannte. Und seitdem war er sicherlich etliche Male da gewesen. Wir wissen nicht, wie oft. Aber jedes Mal wird es ihm unendlich wehgetan haben, wenn er gesehen hat, was aus dieser heiligen Begegnungsstätte zwischen seinem Vater und den Menschen geworden ist. Eine Räuberhöhle, so nennt er es. Es geht nicht mehr darum, Gott die ihm gebührende Ehre zu geben. Es geht nicht um Lobpreis und Anbetung und Fürbitte. Es geht um Geld und Geschäft. Es ist laut und dreckig. Und jetzt, da sein öffentlicher Dienst begonnen hat, jetzt kann er einfach nicht mehr anders. Er übertüncht dieses Treiben auch nicht mit irgendeiner frommen Floskel. Na ja, ist ja alles irgendwie zur Ehre Gottes. Nein, Jesus handelt aus Eifer für seinen himmlischen Vater. Und seine Jünger erinnern sich an die entsprechende Schriftstelle aus Psalm 69. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus war nicht tolerant. Er duldete diese Sünde gegen das erste Gebot nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott allein gebührt alle Anbetung. Und der Ort dafür war nun mal damals der Tempel. Bei früherer Gelegenheit hatte er die Pharisäer schon zurechtgewiesen und nannte sie Otternbrut. Und auch jetzt nennt Jesus Sünde beim Namen und beschönigt nichts. Es fällt auf, dass Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten anders umgeht, sie härter beurteilt als alle anderen Menschen. Heuchler nennt er sie, denn sie kennen das Wort Gottes in- und auswendig. Aber sie leben nicht danach. Ihnen hält er ihre Sünden direkt vor. In Johannes 8 lesen wir von Jesus und der Ehebrecherin. Die Frau war auf frischer Tat ertappt worden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen sie zu Jesus. Sie wollen ihn auf die Probe stellen, Denn nach dem mosaischen Gesetz droht der Frau nun die furchtbare Todesstrafe durch Steinigung. Jesus reagiert sehr weise und sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie sich nach und nach die Hände öffnen und die Steine aus den Fäusten der eben noch wütenden Männer fallen. Niemand kann diese Frau verurteilen. Jeder dieser Männer ist sich seiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Jesus sagt daraufhin zu der Ehebrecherin: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Auch diese Frau nimmt er an, ohne sie zu verurteilen. Aber er beschönigt ihre Sünde auch nicht. Oder diese Erzählung aus dem Markus-Evangelium. Ein Aussätziger kommt zu Jesus und bittet um Heilung. Jesus streckt seine Hand aus, rührt den Mann an und dieser wird augenblicklich geheilt. Hier steht, Jesus war innerlich bewegt. Diese Worte, innerlich bewegt, bedeuten im Altgriechischen so viel wie: Es drehten sich ihm vor Mitleid die Eingeweide um. Dieses Wort wird nur in Bezug auf Jesus oder auf Gott gebraucht, wenn sie Menschen in ihrem Elend sehen. Gott oder Jesus leiden also noch weit mehr, als wir Mitleid empfinden. Jesus hatte keine Scheu, Aussätzige zu berühren. Für die Menschen damals war das absolut undenkbar. Aussätzige waren Ausgestoßene der Gesellschaft, zum Tode verdammt. Wer sie berührte, galt augenblicklich selber als unrein. Für uns ist solch eine Krankheit heutzutage schwer vorstellbar. Obwohl die letzte europäische Leprakolonie erst in den 1960er Jahren geschlossen wurde. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Aber gehen wir nicht oft mit der Sünde von Menschen so um, als hätten sie eine ansteckende Krankheit? Wir halten uns gern fern davon. Ein anderes Beispiel: Jesus und der Zöllner Zachäus. In Lukas 19 lesen wir davon. Zachäus war nicht gerade beliebt bei seinen Landsleuten. Er kooperierte mit den römischen Besatzern. Und so ganz genau nahm er das mit der Erhebung der Zollgebühren auch nicht. So manches Goldstück landete dabei in seiner eigenen Tasche. Zachäus war ein reicher, aber unbeliebter Mann. Und nun kommt Jesus nach Jericho. Zachäus will ihn unbedingt sehen. So viel hat er schon von Jesus gehört. Jetzt hockt er da oben auf seinem Baum und versucht, möglichst viel mitzukriegen von diesem Jesus. Und was macht Jesus? Zachäus, komm runter da von deinem Baum. Ich will bei dir essen. Ich stelle mir vor, wie verdutzt Zachäus geguckt hat. Und dann erfreut, dass er als Gastgeber ausgewählt ist, verspricht er gleich, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und alles Ergaunerte vierfach zurückzuzahlen. Er gesteht seine Sünden, ohne überhaupt darauf angesprochen zu werden. Den Pharisäern gefällt das natürlich überhaupt nicht, was Jesus macht. Doch Jesus sagt wieder: Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus lebte Barmherzigkeit, aber er war nicht tolerant. Und trotzdem aß er mit Zöllnern, er nahm Prostituierte an, er berührte Aussätzige, er schaukelte Kinder auf seinen Knien und er heilte Kranke. Noch am Kreuz hängend sorgte er für seine Mutter. Er sprach dem Verbrecher neben sich Vergebung zu. ebenso den Soldaten, die ihn schlugen. Wenn wir dem Beispiel Jesu folgen wollen, dann müssen wir diesen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Toleranz kennen. Und das ist nicht immer einfach. Ich denke, jeder von uns hat das schon erlebt. Wir reden mit jemandem über den Glauben, über Jesus, über Gott und die Welt, über Probleme und Sorgen. Aber sobald man den Punkt Fehler, Schuld, man muss es nicht einmal Sünde nennen, berührt, wird es ungemütlich. Dann macht man sich unbeliebt. Ist es dann nicht viel einfacher, über alles hinwegzuschauen und doch tolerant zu sein? Heißt es nicht in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Nein, liebe Geschwister, damit machen wir es uns zu leicht. Wer hat denn unsere Sünden getragen? Wessen Liebe bedeckt denn meine und deine Schuld? Das ist nicht unsere Liebe. Es ist die Liebe Jesu. Es ist die Liebe des Vaters, die Sünden zudeckt. Unsere Liebe ist gefordert, die kleinen Unzulänglichkeiten im menschlichen Miteinander auszuhalten und zu vergeben, großzügig zu vergeben, ja, immer wieder zu vergeben. Diese Liebe, die hier im 1. Petrusbrief genannt ist, darf nicht dazu missbraucht werden, Sünde zu akzeptieren. Meiner Meinung nach mache ich mich sogar schuldig, wenn ich einem Menschen nicht helfe, seine Fehler zu erkennen und auf den richtigen Weg zu kommen. Und dieser Weg führt über Bekennen und Umkehr hin zu Befreien und zu einem Leben in Gottes Gegenwart. Das ist es doch, was Gott will. Er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So steht es in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen ist mir der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Toleranz so immens wichtig. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft willkommen heißen können. Eine Gemeinde, in der Menschen Liebe und Wertschätzung erfahren, Hilfe und Heilung. Und dass wir ihnen eine klare Orientierung bieten können in Bezug auf christlichen Lebensstil, der auf dem Wort Gottes basiert. Es wird immer darum gehen, den Menschen mit der ganzen Liebe, die der Vater uns gibt, zu lieben, um seiner selbst willen, als Geschöpf Gottes. Und ihn mit dieser Liebe dazu zu bringen, die Schuld in seinem Leben zu erkennen, umzukehren und errettet zu werden, zum ewigen Leben. Das ist unsere Verantwortung. Dabei dürfen wir voll und ganz auf die Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen. Er führt in die Wahrheit. Er deckt auf. Die Liebe Gottes führt zur Umkehr. Und Jesus selber war uns mit seinem Verhalten ein Vorbild. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen. Und das ist etwas Großartiges. Lasst uns doch darauf vertrauen, dass wir in seiner Gegenwart lernen, dass wir wachsen in der Liebe Gottes und zunehmen an Weisheit und Erkenntnis durch seinen Heiligen Geist. Amen.